Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPU and You. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter dir, weil du dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst. Vielleicht plagen dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme. Dann bist du hier genau richtig, denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU. Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPU wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ja, ganz herzlich willkommen, lieber Dr. David Usadel. Ich freue mich riesig, dass ich dich heute hier bei mir im Podcast zu Gast habe, denn du bist Allgemeinarzt und, korrigier mich, wenn ich es falsch sage, Psychotherapeut mit Spezialisierung auf Traumatherapie und angehender HPU and You Coach. Das heißt, du vereinst ganz viele wunderbare Wissensgebiete miteinander. Und ja, erstmal herzlich willkommen, lieber David.
Ja, hallo Sonja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, auch über dieses Thema sprechen zu dürfen, weil ich gerade diese Verbindung so interessant finde und leider so ein bisschen noch die Leute fehlen, die das so im Ganzen so ein bisschen überblicken können. Ich versuche mich darin, ich bin wahrscheinlich auch noch nicht perfekt da, aber ich denke, dass ich so von allen Bereichen so ein bisschen was zusammengetragen habe, dass sich das einigermaßen so ja, ergänzt oder ja.
Super. Genau. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe dir einige Fragen mitgebracht, die ich vorher in der Community gesammelt habe. Und dann würde ich sagen, lass uns doch gleich mal starten, oder?
Gerne.
Wie erkenne ich denn eigentlich, ob ich traumatisiert bin? Wie kann ich das bei mir oder auch vielleicht bei mir nahestehenden Personen erkennen?
Also man könnte erstmal ganz allgemein anfangen. Es gibt ja diese ICD-Klassifizierung, also quasi von der WHO, diese Klassifikation der Krankheiten. Da gibt es jetzt diese ICD-11 und da gibt es dann so ein paar Kriterien, die einfach sozusagen erfüllt sein müssen, um zu sagen, derjenige hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Ja, das wäre zum Beispiel, also klassische posttraumatische Belastungsstörung heißt, dieses Wiedererleben durch einen bestimmten Trigger wird dann so eine Intrusion ausgelöst, ja, also Flashbacks, Albträume. Dann gehört dazu Vermeiden von Gedanken, von Erinnerungen, von Aktivitäten oder auch von Personen, die mit dem Ereignis irgendwie in Zusammenhang stehen. Dann Übererregung, also anhaltendes Bedrohungsgefühl, Schreckhaftigkeit. Und dann der letzte Punkt ist die funktionale Beeinträchtigung. Das heißt, persönlich, familiär, sozial gibt es sozusagen Defizite. Das ist so erstmal ganz allgemein gesprochen posttraumatische Belastungsstörung. Das differenziert jetzt nicht Schocktrauma oder Entwicklungsbindungstrauma. Dann gibt es im ICD-11 jetzt die Kategorie komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Das ist sozusagen, ja, man kann schon sagen, der Übergang zum Entwicklungstrauma, Bindungstrauma. Das fehlte leider bisher ziemlich. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen nahtlos in den Bereich des Entwicklungsbindungstraumas, was leider vielen bis heute nicht bekannt ist, obwohl es extrem wichtig ist. Und da kommt dann noch dazu, dass man so eine erhöhte Reizbarkeit hat oder Wut, ja, verminderte emotionale Schwingungsfähigkeit, das sind so Kriterien, oder auch anhaltendes negatives Selbstbild, Schuld, Scham, Versagensgefühl, Minderwertigkeitsgefühle und interpersonelle Schwierigkeiten. Das heißt, Bindungen aufrechtzuerhalten, Bindungen einzugehen, ist eine Schwierigkeit. Das ist sozusagen erstmal laut WHO, laut ICD sozusagen die ganz klassische Einstufung, wenn derjenige das und das erfüllt, was ich gerade aufgezählt habe, dann kann man sagen, der leidet unter einer posttraumatischen oder einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Das ist allerdings relativ primitiv, was ich jetzt sozusagen genannt habe. Das sind nur so Eckpfeiler, die sind grundsätzlich nicht falsch, aber die werden den meisten Patienten eigentlich nicht gerecht. Und ja, letztendlich gibt es dann aber auch Hinweise, die so vielleicht jetzt für den Zuhörer, den Zuschauer vielleicht besser verständlich sind. Und die würde ich jetzt einfach mal so aufzählen, was mir so im Alltag begegnet, so in der Praxis, wo der eine oder andere vielleicht sagt, ach ja, das habe ich auch oder da kenne ich jemanden, den betrifft das auch. Da müsste ich doch mal vielleicht gucken, ob es da vielleicht auch noch einen Trauma im Hintergrund gibt als eigentliche Ursache. Mhm. Und das wäre zum Beispiel diese starken Stimmungsschwankungen wie aus dem Nichts. Ja, das heißt, die Emotionen können einfach sehr schlecht reguliert werden. Ja, Dramen sind an der Tagesordnung, gerade auch in Beziehungen oder ja, Beziehungen jeglicher Art, nicht nur Partnerschaften, viele Dramen, dann Ängste, Panikattacken, so wie so ein Ventil für chronische Anspannung oder für unterdrückte Wut, Depressionen ganz häufig, Entspannungsinkompetenz, ja, also die Unfähigkeit, sich zu regenerieren, Schlafstörungen, Energielosigkeit, CFS, Einsamkeitsgefühl, auch wenn man in Gesellschaft ist. Alleinsein verstärkt oft noch dieses Gefühl von Einsamkeit und Leere dann oder auch von Sinnlosigkeit. Gleichzeitig ist aber auch Alleinsein ganz schwierig für diese Menschen, weil wenn sie mit sich allein sind, kommen diese ganzen Gefühle und diese ganzen Erinnerungen hoch, die da abgespeichert sind körperlich. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Das heißt einerseits ein Problem mit Alleinsein, aber andererseits auch ja, Problem mit Gesellschaft. Also so oder so ist es irgendwie schwierig. Genau, dann gibt es noch Schwierigkeit zu planen, vorauszuplanen, also längerfristig zu planen, ist ganz oft problematisch. Oft wird so eine Stimulation oder Ablenkung gesucht, auch Stress wird regelrecht gesucht, kann man schon fast sagen. Es wirkt dann so nach außen, als würde derjenige irgendwie Stress ja so wie magisch anziehen. Er will das dann immer nicht, aber es passiert irgendwie ständig, aber unbewusst ist da eigentlich so eine Suche nach Ablenkung, um eben mit sich nicht in Kontakt kommen zu müssen und mit diesen abgespeicherten Traumata. Genau, ja. Letztendlich, Perfektionismus ist ganz häufig ein Thema, Sprunghaftigkeit bezüglich Gedanken, aber auch bezüglich Gefühlen, bezüglich Handeln, Probleme mit Vertrauen, da sind wir wieder beim Thema Beziehung, ganz allgemein gesprochen jetzt Beziehung, Probleme mit echter Nähe, mit Intimität. Ja, es gibt diesen Bindungsreflex, hast du vielleicht schon mal von gehört, das heißt, als Säugling oder als Kleinkind muss ich alles dafür tun, dass es meiner Mutter oder meiner Bezugsperson gut geht, weil ich weiß intuitiv, wenn es der Bezugsperson nicht gut geht, dann geht es mir auch schlecht letztendlich, weil ich bin abhängig von dieser Person. Also tue ich alles dafür, diese Person glücklich zu machen, in Anführungsstrichen glücklich. Und das heißt, ich verleugne meine eigenen Bedürfnisse. Ja? Wenn die Windel voll ist, ich melde mich erstmal nicht. Wenn ich Hunger habe, ich melde mich erstmal nicht. Ja? Und ich versuche einfach, möglichst wenig Probleme zu machen, damit das System, was eh schon sozusagen am Limit ist, nicht irgendwann kippt und ich damit letztendlich mitleiden muss. Das ist dieser Bindungsreflex. Und das ist einfach eine Erklärung dafür, warum es oft so ist, dass ich meine eigenen Bedürfnisse gar nicht mehr wahrnehmen kann, aber sehr gut weiß, was die anderen brauchen und was die anderen wollen. Ja, das ist ganz, ganz typisch für diese Leute. Die findet man übrigens sehr häufig in helfenden Berufen, wenn man sich vorstellen kann. Ja, die können gut anderen helfen, aber sich selbst eben oft ganz schlecht. Genau.
Eigentlich aber alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, ist mir halt auch von HPUlern sehr, sehr
ja,
bekannt.
Ja, da werden wir dazu kommen. Ja,
ja
das ist... Das ist genau, das ist nämlich der spannende Punkt, ja. Also ich kann es ja noch kurz vervollständigen. Also Entscheidungen zu treffen fällt schwer, weil ich einfach nicht weiß, was ist mein Bedürfnis. Ich weiß immer, was wollen die anderen von mir. Also mache ich eher das, was die anderen wollen, aber nicht, was ich will, weil ich es gar nicht weiß, was ich will. Und ein letzter Punkt wäre noch ganz typisch, Selbstmedikation sozusagen. Also Alkohol, Drogen, Nikotin und so weiter, um sozusagen diese Gefühle, die da immer wieder hochkommen, abzutöten sozusagen, so, ja, abzudämpfen. Und genau, das ist der Punkt, was du sagst. Ganz, ganz viele dieser sogenannten traumatypischen Symptome sind eben auch HPU-Symptome. Und da ist dann eben die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Tatsache ist, es gibt eine extrem häufige Überschneidung von Trauma und HPU. Ja, und ich bin inzwischen dazu übergegangen, eigentlich jedem Patienten, wo es auch nur so eine Spur nach HPU riecht, zu empfehlen, diesen Test zu machen. Und ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich würde sagen, 80-90% der Patienten haben einen positiven Test. Ja. Und das ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man bedenkt, dass die teilweise schon jahrelang irgendwo in Therapie waren und ja, letztendlich Ressourcen verschwendet, muss man schon fast sagen, weil da ist meistens nicht viel passiert, weil wenn es dem Körper nicht gut geht, kann es einfach der Seele auch nicht gut gehen. Ja, und die Therapeuten wissen einfach oft gar nicht darum. Und anstatt erstmal zu gucken, was braucht der Körper, damit die Seele gesund werden kann, stürzt man sich dann auf die Erinnerungen, auf die Ereignisse, die stattgefunden haben. Man stürzt sich auf irgendwelche Gefühle und naja, also alles Mögliche, was eben mit der Seele zu tun hat und vergisst aber, dass da ein Körper dran hängt, der sozusagen die Basis für die Gefühle ist und die Basis auch für gesunde Gedanken und für gesunde neue Gedanken, die ich dann auch denken möchte irgendwann. Und das funktioniert halt nicht, wenn ich den Körper erstmal ignoriere und sage, da soll sich der Hausarzt drum kümmern. Ja, und der Hausarzt hat mal irgendwie ein kleines Blutbild gemacht, vielleicht hat er noch Vitamin D getestet oder ja, vielleicht mal die Schilddrüse noch, das TSH gemacht und dann sagt er, ja, Ihre Blutwerte sind in Ordnung, gehen Sie mal zum Psychologen. Ja, und der Patient denkt halt körperlich alles, ist alles okay. Und das ist es halt ganz oft eben nicht. Und die Erfahrung habe ich jetzt sehr, sehr oft gemacht. Und das war auch der Grund, warum ich mich angemeldet habe zu eurem Kurs, zum HPU&U Coach, weil ich das einfach noch, noch besser lernen wollte. Also ich wollte einfach jetzt genau wissen, wie es funktioniert, weil ich einfach, man kann schon wirklich sagen, täglich mit dem Thema konfrontiert bin. Und Trauma und HPU, ich würde schon sagen, man kann es kaum wirklich trennen. Eigentlich ein Muss, sich damit zu beschäftigen als Therapeut.
Lass uns sehr gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ich persönlich dachte ja früher, Trauma, das ist was für Leute, die entweder mal im Krieg waren oder einen Flugzeugabsturz hatten oder irgendwie sowas. Ich habe das für mich ganz lange beiseite geschoben und ich glaube, dass das vielen so geht. Du hast ja jetzt vorhin schon gesagt, Trauma ist auch nicht gleich Trauma. Es gibt ja ein Entwicklungstrauma und ein Schocktrauma. Vielleicht erklärst du hier noch mal kurz, was ist denn da der Unterschied?
Ja, genau. Also das, was die meisten unter Trauma verstehen, das ist eigentlich ein Schocktrauma, wie du schon gesagt hast, Krieg, Überfall, keine Ahnung, irgendein schreckliches Ereignis, sozusagen ein singuläres Ereignis, wo man sagen kann, das und das ist dann und dann passiert und das war die Konsequenz oder die Folge für mich. Und das ist das, was man als Schocktrauma bezeichnet. Es gibt aber auch das Entwicklungs- oder Bindungstrauma, das kann man eigentlich so synonym bezeichnen. Und das ist etwas, was ganz früh stattfindet meistens. Also so schon während der Schwangerschaft werden Gedächtnisinhalte angelegt. Und schon während der Schwangerschaft hat das Kind Erlebnisse oder der Embryo oder Fötus hat Erlebnisse, hat Erfahrungen sozusagen in Kombination mit dem Nervensystem der Mutter, in Kombination mit dem Hormonsystem der Mutter. Und erlebt eigentlich das, was die Mutter erlebt. Und wir können uns vorstellen, wenn die Mutter jetzt eine schwierige Partnerschaft hat oder Existenzängste oder depressiv ist, dass das Kind quasi eins zu eins diesen Hormoncocktail der Mutter miterlebt und eigentlich auch die ganze Zeit diesen negativen Input bekommt und da schon quasi anfängt, solche Gedächtnisinhalte zu bilden. Das hat man auch untersuchen können, dass eben ganz frühe Ereignisse während der Schwangerschaft schon letztendlich Einfluss haben auf das Selbstbild, auf das Weltbild des Kindes letztendlich. Und es gibt so fünf grundsätzliche Bereiche, wo man sagen kann, da ist das Kind für eine gewisse Zeit auf das Umfeld angewiesen, dass sozusagen die Bezugspersonen dem Kind in diesen fünf Bereichen sozusagen das bieten, was es sich nicht selbst bieten kann. Und das sind einige Dinge, die können Kinder sich einfach nicht in dem Alter selbst bieten. Und wenn aus irgendeinem Grund, warum auch immer, bewusst oder unbewusst, da was zu kurz kommt, dann führt das letztendlich zu einer ganz hohen Anspannung, also einem hohen Stresslevel beim Kind. Oft sind auch Ängste im Spiel, Existenzängste und so weiter. Und dieses hohe Stresslevel führt zu Veränderungen im Nervensystem. Und diese Veränderungen im Nervensystem, im Hormonsystem, die schlagen sich letztendlich dann auch im Erwachsenenalter eben nieder in Form von chronischen Krankheiten psychischer Natur, aber auch körperlicher Natur. Und das ist so ganz grob gesagt sozusagen ein anhaltendes oder wiederholtes Stresserleben über ein gewisses Maß hinaus, führt letztendlich zu körperlichen Veränderungen, die letztendlich dazu führen, dass derjenige, wenn er nicht irgendwann daran arbeitet, vielleicht sogar für den Rest seines Lebens darunter leiden muss. Ja.
Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen? Wie kann ich mir das vorstellen? Was wird da genau als Kind quasi nicht befriedigt? Welches Bedürfnis? Geht es da um Grundbedürfnisse? Also, dass ich eventuell nicht immer was zu essen bekomme, wenn ich Hunger habe? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Was bieten Eltern oder was, ich will jetzt nicht sagen, machen Eltern falsch, weil sich das schon wieder mit so einer Absicht behaftet anhört, aber was ist quasi schiefgelaufen, wenn ich so ein Entwicklungstrauma, wenn sich das ausbildet? Oder vielleicht auch, was können Eltern tun, damit sich das nicht ausbildet?
Ja, also vielleicht kennst du das noch. Es gab zur Nazi-Zeit gab es so ein Buch, das wurde überall propagiert. Das ist erschreckenderweise bis vor gar nicht so langer Zeit noch im Umlauf gewesen, wo man quasi den Eltern beigebracht hat, lass dein Kind schreien, bis es nicht mehr schreit, ja, weil sonst verwöhnst du das Kind. Und wenn du das Kind verwöhnst, ja, dann wirst du hinterher sozusagen die Rechnung dafür bezahlen, so ungefähr. Ja, also die Idee war, das Kind muss Frustration möglichst früh lernen, damit es eben lernt, dass es nicht der Nabel der Welt ist und sozusagen auch mal zurückstecken muss, ja, damit es im weiteren Leben eben das leichter haben soll. Und das ist, also wenn man das jetzt aus Kinderperspektive sieht, ist das eine Katastrophe. Ja, weil also diese Ereignisse, von denen wir sprechen, sind aus Erwachsenensicht ja gar nicht schlimm. Ja, wir wissen ja als Erwachsene, das Kind wird seine Windel, wird die schon gewechselt kriegen oder es wird ja was zu essen oder zu trinken kriegen. Vielleicht nicht in der nächsten Stunde, aber in der übernächsten Stunde. Ja, aber es wird schon nicht verhungern. Das Kind weiß das aber nicht. Ja, für das Kind ist sozusagen der jetzige Moment das Einzige, was es gibt. Das weiß nichts von Vergangenheit, das weiß nichts von Zukunft. Das weiß nur, jetzt gerade geht es mir schlecht und es geht mir so schlecht, dass ich nicht weiß, ob ich das überleben werde. Das heißt, aus Erwachsenensicht, also harmlose Dinge sind für das Kind wirklich schrecklich. Ja, und diese fünf Bereiche, ich kann es ja kurz nennen. Der erste Bereich ist Sicherheit und Willkommen sein. Das heißt, ich muss mich sozusagen geborgen fühlen in meinem Umfeld. Ich muss mich willkommen fühlen. Da scheitert es oft schon daran, dass ein Kind gar nicht gewollt ist. Ja, dann kriegt man es halt. Jetzt ist es schon unterwegs, dann kriegen wir es halt. Ja, der nächste Bereich ist Einstimmung. Das heißt, kann ich mich auf die Bedürfnisse meines Kindes einstimmen? Also, wenn das Kind weint, weiß ich, warum es weint. Ja, ist ihm zu heiß, ist ihm zu kalt, hat es Hunger, hat es Durst, ist es müde? Ja, das heißt, kann ich die Bedürfnisse meines Kindes erkennen? Also das ist Einstimmung. Dann das Thema Vertrauen. Ja, kann das Kind sich auf mich verlassen? Ja, wir wissen alle, wenn unsere Eltern uns mal angelogen haben, das vergessen wir nie. Wenn das ein einziges Mal war, das vergessen wir nicht. Ja, also Vertrauen, dann Autonomie, dann ist das Kind schon ein bisschen älter, da geht es um Autonomie, ja, welche Kleidung möchte ich gerne anziehen, welche Farben mag ich gerne und so weiter, das sind jetzt quasi Oberflächlichkeiten, aber letztendlich geht es darum, darf ich mich individualisieren, ja, oder muss ich das machen, was meine Eltern mir vorschreiben? Und dann ist der letzte Bereich, da geht es dann um Liebe und Sexualität. Ja, es gibt ja eine frühe Sexualität, wo so erste körperliche Erlebnisse gemacht werden und Liebe ganz allgemein gesprochen, erstmal so auf Herzensebene. Ja, und dann gibt es eben in der Pubertät nochmal die Phase, wo sich das sozusagen trennt. Ja, da gibt es eben Elternhäuser, wo das beides okay ist, wo das beides seine Berechtigung hat. Und dann gibt es Elternhäuser, manchmal so die streng katholischen zum Beispiel, wo der eine Bereich komplett tabu ist. Ja, darüber spricht man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Ja, die Hände bleiben über der Bettdecke, sind dann so Sprüche, ja, die so junge Erwachsene oder Heranwachsende dann hören. Und auch dann kommt die Mutter nochmal kontrollierend rein abends und solche Geschichten. Das heißt, ich kann gar keine gesunden Erfahrungen machen mit dem Bereich Liebe im allgemeinen Sinne, aber auch mit dem Bereich Sexualität. Das sind irgendwie zwei getrennte Dinge. Und das ist das Problem, dass dann eben später dann diese Bereiche so nebeneinander existieren und dann entscheidet man sich eventuell für einen von beiden Bereichen. Ja, dann gibt es die Leute, diesen sexualisierenden Typ, der quasi beim ersten Date im Bett landet und für den das wie so eine Art Volkssport ist, einfach mit jedem erstmal ins Bett zu gehen. Und dann gibt es eben auch das andere Extrem, die das eigentlich alles ablehnen, was mit Sexualität zu tun hat und die eigentlich sozusagen nur diese heile Welt ich sag mal, auf Herzensebene gutheißen. Und das kann ja beides nicht gesund sein. Das heißt, es fehlt dann was. Ja, das sind so diese fünf Bereiche, wo man einfach sagen kann, das Kind kann sich in diesen Bereichen nicht selbst versorgen. Ja, und warum auch immer läuft es schief, oft auch deshalb, weil die Eltern es selbst schon nicht erlebt haben, ja. Nachkriegsgeneration, da ging es darum, dass das Dach über dem Kopf ist, dass man was zu essen auf dem Tisch hat, dass man was zum Anziehen hat, ja, und da ging es nicht um den Luxus von Gefühlen und was brauchst du gerade und wie geht's dir gerade und was fühlst du gerade, ja, das hat keine Rolle gespielt. Und insofern kann man erstmal ganz allgemein sagen, ja. Wir müssen sozusagen erstmal unser eigenes aufarbeiten, aber teilweise sogar schon das, was von den vorhergehenden Generationen versäumt wurde, müssen wir jetzt auch mit aufbereiten, weil die es einfach auch nicht gemacht haben und auch gar nicht wussten, dass es sowas gibt wie ein Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma.
Das heißt, Traumata können über Generationen weitergegeben werden.
Ja, da gibt es gute Untersuchungen. Es gibt den Autor Mark Wollin, schreibt sich Wollin. YNN, Mark Wollin, der hat ein Buch geschrieben, das kam vor ein paar Jahren raus, das heißt, dieser Schmerz ist nicht meiner. Und da hat er das wissenschaftlich aufgearbeitet, das Thema. Da sind dann auch ziemlich grausame Tierexperimente genannt worden, wo man festgestellt hat, dass bestimmte Verhaltensweisen, die in einer Generation noch nicht existierten, die dann quasi etabliert wurden, dann bis zu den Enkelgenerationen und darüber hinaus weitergegeben werden. Ja, da hat man Experimente mit Nagetieren gemacht, die kriegten dann Elektroschocks und immer bevor der Elektroschock kam, wurde irgendein Aroma versprüht über die Luft. Und dann hat man aus dieser ersten Generation hat man eine Folgegeneration gezogen. Die haben aber nie Elektroschocks bekommen, die haben nur quasi dieses Aroma versprüht bekommen und die kriegten jedes Mal Panik, wenn dieses Aroma kam. Ja, das heißt, die wussten sozusagen, Achtung, wenn das Aroma kommt, wird es gefährlich. Ja, und deren Nachkommen, also sozusagen die Enkel der ersten Generation, die hatten das immer noch, dieses Verhalten. Das konnte man übrigens auch im Genom quasi festhalten, welches Gen sich da verändert hat. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass das bei Menschen ähnlich sein wird, dass die Natur quasi als Schutzmaßnahme eingerichtet hat, das, was der einen Generation hilft, wird sozusagen als Warnung an die nächsten Generationen weitergegeben, damit die sich sozusagen rechtzeitig schützen können. Ja. Das Problem ist aber, wenn die Elektroschocks nicht mehr existieren und dieser Trigger aber trotzdem weiterhin so funktioniert wie bei der ersten Generation, ja, dann bin ich ständig in diesem Modus, Achtung, jetzt wird es gefährlich, obwohl es keine Gefahr gibt. Und ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Und das ist das Typische bei Trauma, dass ich den Trigger gar nicht kennen muss. Ja? Das heißt, da reicht ein ganz subtiler Geruch oder irgendein Geräusch als Trigger und ich weiß gar nicht, was es ausgelöst hat. Ich weiß nur, ich habe jetzt gerade eine Panikattacke und ich denke, ich sterbe. Warum das war, weiß ich gar nicht.
Ich denke, dieses ständige Gefühl, Achtung, jetzt wird's gefährlich, ist auch ganz typisch für HPU. Also dieses ständige Scannen und Gucken warnt mich jetzt mein Nervensystem vor irgendwas. Und ich denke auch dieser Modus, dass vielleicht gar nicht immer unbedingt eine Gefahr gegeben sein muss, das Nervensystem aber so in Alarmbereitschaft ist, dass es quasi ständig irgendwelche Alarme sendet, da sehe ich HPUler auch durchaus
Absolut.
wieder.
Ja, absolut. Und das ist spannend, weil man inzwischen weiß, so ungefähr weiß, was bei Trauma passiert auf körperlicher Ebene, also sozusagen auf Nervensystemebene. Es gibt so Entkopplungsreaktionen. Das heißt, zum Beispiel zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, da gibt es diesen Balken, ja, und dazwischen laufen so quasi so Nervenbahnen und die sind bei Trauma gestört. Das heißt, die rechte und die linke Gehirnhälfte, die kommunizieren nicht so richtig miteinander. Dann gibt es Störungen zwischen präfrontalen Kortex, also der Bereich, der für die bewussten Entscheidungen verantwortlich ist, und dem limbischen System, was eher so Überlebensreflexe steuert. Das wird auch als Reptilienhirn bezeichnet. Ja, da gibt es den Mandelkern, Amygdala. Dieser Mandelkern, der ist sozusagen dafür verantwortlich, ganz schnell zu entscheiden, Kampf, Flucht oder Erstarrung. Das sind sozusagen diese Modi, die ich dann wählen kann, unbewusst, wenn eine Gefahr droht. Und da hat der präfrontale Kortex quasi nichts mehr zu sagen. Da weiß ich vielleicht, eigentlich ist keine Gefahr, aber das limbische System hat entschieden, jetzt müssen wir eine von diesen drei Sachen machen und dann macht das einfach. Ja. Und dann gibt es noch Entkopplung zwischen dem Herzen. Da gibt es ja auch ein Nervensystem, was über die Herzfunktion hinausgeht. Ja, dann gibt es noch im Bauchraum, im Darmbereich gibt es auch noch ein Nervensystem, was auch über die Verdauungstätigkeit hinausgeht. Und zwischen diesen ganzen Systembereichen gibt es Entkopplungen. Das heißt, die arbeiten nicht mehr richtig miteinander. Und man hat auch festgestellt, dass es so eine Neuroinflammation gibt, ja, so eine Art Entzündungsreaktion im Nervensystem. Und das ist jetzt die Verbindung zur HPU. Ja, da habe ich ja auch das Phänomen, wenn ich Vitamin D gebe, wenn ich Lithium, wenn ich Omega-3 gebe und verschiedene andere Nahrungsergänzungsmittel, Vitalstoffe, dass ich plötzlich eine Verbesserung herstellen kann. Und das ist beim Trauma eben auch der Fall. Es gab eine, oder es gibt eine, ich glaube, die lebt noch, Professorin aus Neuseeland, die hat mit psychiatrischen Patienten, die hochdosiert auf Psychopharmaka eingestellt waren, hat die Experimente gemacht, natürlich mit deren Einverständnis, und hat denen hochdosiert Vitaminpräparate, Multimineralpräparate gegeben und hat feststellen können, dass die nach und nach die Dosis reduzieren konnten. Manche konnten komplett weg von dem Psychopharmaka und hatten teilweise überhaupt keine Beschwerden mehr. Da waren auch schizophrene Patienten dabei, schwerst depressive Patienten. Und es gab einen erheblichen Anteil von Leuten, die tatsächlich kaum oder gar keine Medikamente mehr brauchten. Ja, nur dadurch, dass sie quasi dem Nervensystem sozusagen alle Reserven aufgefüllt hat und diese Neuroinflammation, eben diese Stressreaktion bekämpft hat. Und das ist ja dann die Verbindung zur HPU, wo eben genau das Gleiche passiert bei einer erfolgreichen Therapie.
Ja, Therapie, gutes Stichwort. Wir haben jetzt gehört, was alles schiefläuft, auch wie die Verbindungen sind. Finde ich sehr, sehr spannend. Was kann ich denn tun, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine HPU und ein Trauma? Was rätst du da?
Also, ich sage immer, wenn ich jemanden im Erstgespräch habe, wir wollen das Pferd nicht von hinten aufzäumen, wir fangen mal beim Körper an. Ja, und da habe ich den Vorteil, dass ich ja auch Medizin studiert habe. Das heißt, ich kann auch vertreten zu sagen, wir machen jetzt erstmal Bluttests und Urintests und so weiter. Das ist glaubwürdig, weil ich das halt auch gelernt habe. Das ist jetzt beim Psychologen, der nur sich sozusagen mit der Seele beschäftigt, vielleicht ein bisschen schwieriger. Der würde einen dann vielleicht wegschicken im Idealfall oder sagen, ich kenne da jemanden, der kennt sich damit aus. Also ich fange erstmal an zu gucken, was wurde denn schon untersucht? Was wurde denn schon gemacht? Ja, und da hake ich auch sehr konkret nach. Wenn es heißt, ja, die Blutwerte wurden neulich untersucht, ja, und es ist alles in Ordnung, dann frage ich eben, was wurde denn untersucht? Ja, und dann, da hört es dann meistens schon auf. Ja, ich glaube ein Blutbild. Ja, okay. Und was ist mit Ferritin? Ferritin kenne ich nicht. Okay, was ist mit CRP? Sagt mir auch nichts. Entzündungswert? Nee, ich glaube, das wurde nicht gemacht. Okay, und was wurde denn bei der Schilddrüse untersucht? Ich glaube, das hieß TSH oder so ähnlich. Okay, und die anderen Werte der Schilddrüse, da gibt es auch so Antikörper, wurden die mal bestimmt? Nee, ich glaube nicht. Ja, und so entspinnt sich dann so ein Gespräch und dann stellt man meistens fest, dass ein Großteil der eigentlich basalen Untersuchungen nicht gemacht wurde. Ja, ich habe schon so viele Fälle gehabt, wo man in Anführungsstrichen nur dem Körper helfen musste und die Seele ist quasi nachgezogen. Das heißt, das waren Leute, die brauchten keine Traumatherapie. Ja, die brauchten vor allem erstmal einen gesunden Körper und der Rest folgt quasi wie automatisch. Ja, und das heißt, ich mache dann mit denen einen Plan, was wollen wir jetzt alles untersuchen? Ja, dann wird besprochen, was kann man quasi auf Kassenkosten machen, was macht der Hausarzt oder ein anderer Arzt, der involviert ist, oder was muss man vielleicht auch selbst machen auf eigene Kosten. Das ist ja leider immer noch so, dass die HPU in Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob sie nicht ganz ernst genommen wird. Auf jeden Fall als Krankheit noch nicht in der Form ernst genommen wird von den Leistungsträgern oder von den Krankenkassen letztendlich, wie man sich das wünschen würde, wenn man betroffen ist, weil man bezahlt einfach immer noch leider sehr viel selbst. Und genau, und das bespreche ich eben, was kann man auf Kassenkosten machen, was muss man selbst bezahlen. Und dann macht man erstmal so für die nächsten Wochen so einen Plan, was ist alles dran. Teilweise ist eine Darmspiegelung vielleicht auch nötig oder eine Stuhlprobe mit Darmflora-Analyse etc. Und dann tastet man sich so langsam ran und dass in diesen ganzen Untersuchungen, die dann folgen, nichts auffällig ist, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, das ist erschreckend. Ja, also das habe ich wirklich noch nicht erlebt, dass jemand das alles macht und dass ich dann hinterher sagen muss, ja, es tut mir leid, dass ich Ihnen das alles geraten habe. Jetzt haben Sie so viel Geld ausgegeben, jetzt haben Sie so viel Zeit investiert, das war alles umsonst, weil Ihr Körper ist ja gesund. Das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Erschreckenderweise. Ja.
Und wie ist es denn andersrum, wenn jetzt Menschen zu dir kommen und du quasi nur ein Trauma behandelst, wie ist da jetzt die Erfolgsquote? Also kombinierst du das immer miteinander oder machst du das nur bei HPU-Lern?
Also, das Problem ist, wenn ein Mensch ein Trauma hat und eine HPU, dann kann ich noch so ein guter Traumatherapeut sein und der Patient kann noch so motiviert sein. Wenn ich die HPU nicht behandle, kann der nicht gut werden, wie man so sagt. Ja, der kann dieses Trauma nicht bewältigen, weil die HPU einfach ständig im Weg steht. Ja, der Körper hat einfach, der muss diesen Prozess mitgehen. In einer Traumatherapie passieren wirklich auf ganz physischer körperlicher Ebene, auf Nervensystemebene passieren Dinge, die kann man sogar nachweisen, ja, durch Bildgebung, durch Markierung von bestimmten, es gibt also Kontrastmittel und so weiter, da kann man quasi im Gehirn bestimmte Prozesse nachweisen. Und ich kann nachweisen, im Rahmen einer Traumatherapie passieren da Dinge, wie zum Beispiel dieser Balken, dass da plötzlich die rechte und die Gehirnhälfte miteinander anfangen zu kommunizieren. Das heißt, diese Neuroplastizität nennt man das. Also das Nervensystem fängt an, sich neu zu strukturieren. Ja, und das kann es nur, wenn es die Bausteine dafür hat. Ja, und Bausteine sind nun mal eben Omega-3-Fettsäuren und viele andere Stoffe. Da hast du ja in deinen Podcast-Folgen schon sehr viel drüber gesprochen. Was braucht denn das Nervensystem, um gesund zu sein? Ja, und ich kann eine Traumatherapie nicht erfolgreich machen, wenn der Körper nicht diese Baustoffe, die er braucht, hat, um diese neuen Bahnen anzulegen. Ja, da werden Synapsen geschaltet, sozusagen diese genannten Systeme, die ich eben erwähnt habe, dass die anfangen miteinander zu kommunizieren. Das können die eben nur, wenn der Körper auch das Material dafür hat. Ja, und deswegen finde ich es fatal, nur HPU zu übersehen und fleißig Traumatherapie zu machen, weil wenn der Patient eine HPU hat, kann er nur gesund werden, wenn man die erst in Ordnung bringt. Ja.
David, ist es richtig, wenn ich sage, ein Trauma ist auf körperlicher Ebene gespeichert?
Ja.
Das ist ja
Das
okay.
ist absolut richtig. Und ich wollte noch einen Aspekt sagen, bevor ich darauf eingehe. Die HPU an sich ist auch ein Trauma. Ja? HPU heißt ja im Normalfall quasi von Anfang an Mangelerscheinung, Mangelzustand. Ja? Bei mir hat es, ich weiß nicht, 35 Jahre gedauert, bis ich selbst drauf kam, dass ich die habe. Ja? Bei anderen dauert es teilweise noch länger. Das heißt, der Körper ist jahrzehntelang im Mangel. Und Mangel ist auch Stress. Und wir haben ja am Anfang gesagt, letztendlich heißt Entwicklungstrauma, Bindungstrauma heißt anhaltender Stress auf einem gewissen Niveau, was für den Körper zu viel ist. Und wenn ich immer Mangel habe an zum Beispiel Vitamin B6, ja, das ist einfach essentiell, dann hat mein Körper Stress. Ja, und das reicht schon als Trauma. Deswegen würde ich so weit gehen zu sagen, HPU an sich ist schon ein Trauma, wenn es nicht behandelt wird. Ja. Jetzt nochmal
Absolut.
zu deiner ursprünglichen
Ja.
Frage. Körperlich gespeichert, genau.
Genau.
Ja, Ein Trauma ist körperlich gespeichert und das ist eben der ganz wichtige Punkt, weshalb ich inzwischen nur noch körperzentriert arbeite in der Traumatherapie und nicht mehr wie früher verhaltenstherapeutisch. Also ich bin offiziell Verhaltenstherapeut, das habe ich gelernt, das war sozusagen stand auf meinem Schild. Und inzwischen mache ich fast nur noch körperorientierte Therapie, weil ich kann diese Traumata, die vorsprachlich passiert sind in aller Regel, die quasi in einer Zeit stattgefunden haben, zu der ich kein explizites Gedächtnis habe. Die kann ich nicht behandeln, indem ich anfange, rational mit dem Verstand zu versuchen, da dran zu kommen. Es funktioniert nicht, weil der Verstand hat keinen Zugang dazu. Der Körper hat sich das aber alles gemerkt. Ja? Und wir haben wirklich ein Körpergedächtnis, quasi schon während der Schwangerschaft. Ja, jeder Osteopath kann da ein Lied von singen, ja, von frühen Traumata, also ich meine jetzt Trauma im Sinne von Unfall, ja, wenn der Körper einen Unfall hatte, ja, oder vom Wickeltisch gefallen oder so, das merkt sich der Körper, ja. Und das sitzt teilweise über Jahre oder Jahrzehnte im Körper und das kann man auch auflösen. Aber der Körper merkt sich alles. Ja. Und ja, man kann wirklich sagen, der Weg aus dem Trauma raus geht immer nur über den Körper. Der Körper ist sozusagen wie so eine Bibliothek unseres vergangenen Lebens oder unseres bisherigen Lebens. Ja, der speichert das alles ab. Und ich kann nur an diese Themen drankommen, wenn ich quasi den Körper nutze als Vehikel. Sowohl diagnostisch als auch therapeutisch.
Diese Folge wird gesponsert vom End-You Shop. Hier bekommst du hochreine Nahrungsergänzungsmittel für den besonderen Bedarf bei HPU, hergestellt in Deutschland. Hinweis: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Wenn ich jetzt, sag ich mal, HPU-mäßig ganz gut aufgestellt bin, ich habe viele Nährstoffmängel ausgeglichen, fühle mich auch stabiler und so. Ich höre dann ganz oft, ja, eigentlich geht es mir besser, aber mein Nervensystem hat das noch nicht gecheckt. Das hat noch nicht irgendwie gemerkt. Also mir ging es jetzt irgendwie 30, 35 Jahre so, dass ich ständig gewarnt wurde, Vorsicht, da könnte was sein oder da oder dort. Dann habe ich die Bausteine, dann habe ich keine Blutzuckerschwankungen mehr, so wie es früher war. Aber trotzdem trage ich dieses Warnsystem erstmal noch eine ganze Zeit darüber hinaus mit mir rum. Ist dir so ein Phänomen auch bekannt?
Absolut. Es gibt in der modernen Traumatherapie das Konzept des Window of Tolerance, das heißt sozusagen das Erregungstoleranzfenster. Man kann sich das vorstellen, es gibt eine Unterkante und es gibt eine Oberkante und in dem Mittelbereich dazwischen, wie so eine Kurve auf und ab, da passieren die Emotionen, sozusagen die Erregung im Tagesverlauf. Das geht so auf und ab. Und bei Trauma ist das Problem, das ist ein ganz, ganz schmaler Bereich. Das heißt, ich bin ganz schnell drüber oder ich bin ganz schnell drunter. Ja, sagt mir auch so im Sprachgebrauch, ich bin total drüber. Ja. Das heißt, ich falle als traumatisierter Mensch, und da rechne ich die HPUler jetzt einfach mal mit dazu, die lange nicht behandelt wurden, die fallen ganz schnell aus diesem Rahmen, wo man sich eigentlich wohlfühlt, wo es einem eigentlich gut geht, ja, wo man Neugier hat, wo man lernfähig ist, wo man soziale Interaktion und so weiter kann. Ja, das ist der Bereich dazwischen. Und wenn ich da einen ganz schmalen Bereich habe, falle ich ständig drüber oder drunter. Ich bin eigentlich immer im Extrem. Das ist typisch Trauma. Ich bin schwarz oder weiß, ich bin oben oder unten. Ich bin ganz selten in diesem Mittelbereich. Ja, übrigens, das ist der Titel meines aktuellen Buches, Grau ist bunter als oben und unten. Ja, da erklärt sich genau das, ja. Das ist also, da geht es um Entwicklungstrauma. Das ist also genau dieses Phänomen eben. Ich bin selten im Mittelbereich. Und was muss ich tun, um in diesen Mittelbereich zu kommen? Ich muss mich regulieren können. Ja, das nennt man Selbstregulation. Selbstregulation kann ich nur, wenn ich es gelernt habe. Wie lernt man Selbstregulation? Durch Koregulation. Koregulation bedeutet, meine Bezugsperson hat mich damals als Säugling, als Kleinkind, immer wenn ich dysreguliert war, wenn ich traurig war, wenn ich ein Problem hatte, reguliert. Ja, in den Arm genommen, getröstet, was auch immer, was man da so macht. Du als Mutter weißt das, was man da so macht, ja. Das heißt, du hast dem Nervensystem deines Kindes, was noch nicht reif ist bei der Geburt, das muss nachreifen, der Parasympathikus vor allem, ja, Nervus vagus und so weiter, die sind noch nicht reif, wenn man geboren wird. Ja, die müssen nachreifen. Und das können die nur, wenn die Bezugsperson immer wieder diese Koregulation durchführt. Und nach lernt das Kind, aus der Koregulation eine Selbstregulation zu machen. Ja, ich habe das bei meinem Sohn jetzt erlebt. Ja, inzwischen, wenn der irgendwie hinfällt, am Anfang musste man ganz schnell hingehen und den trösten und pusten und ich weiß nicht was. Inzwischen fällt er hin, dann guckt er kurz. Und dann überlegt, da muss ich jetzt weinen oder nicht. Und dann entscheidet er, ach nee, ich muss jetzt eigentlich nicht weinen. Ja? Das heißt, der hat das selbst geschafft, sich zu regulieren. Dann kommt vielleicht noch ein fragender Blick, war das jetzt schlimm oder nicht? Ja? Nee, war nicht so schlimm. Okay, dann kann ich jetzt weiterspielen. Ja? Das heißt, der ist jetzt 2 Jahre alt, der hat jetzt gelernt, sich selbst zu regulieren. Zumindest in manchen Bereichen. Ja. Und das ist eben das Problem. Wenn ich das nicht gelernt habe, warum auch immer, ja, dann muss ich quasi, und das ist eigentlich die Hauptarbeit in der Traumatherapie, dann muss ich dem Patienten erstmal beibringen durch Koregulation, wie fühlt sich das an, wenn ich reguliert werde? Und dann nach und nach beibringen, wie funktioniert das denn, wenn ich das selber machen möchte? Wie kann ich mich selbst regulieren? Ja, und dann weitet sich dieser Bereich, dieses Window of Tolerance, dieses Erregungstoleranzfenster wird dann also immer weiter, immer breiter und mein Spektrum an Emotionen wird vielfältiger. Das heißt, ich habe viel, viel stärkere Glücksgefühle, ich habe auch vielleicht viel stärkere Traurigkeits- oder Verzweiflungsgefühle, aber ich bin immer noch in einem Bereich, wo es mir grundsätzlich gut geht, wo ich nicht völlig außer mir bin, ja, wo ich total erstarrt bin, wo ich erschlafft bin, wo ich wie paralysiert auf der Couch liege und gar nichts mehr kann, antriebslos und so weiter, oder eben, wo ich total drüber bin und ja, das kennen wir auch alle, ja, das heißt, ich fange an, mich in einem gesunden Bereich zu bewegen, wo ich selber entscheiden kann, möchte ich jetzt noch ein bisschen höher oder möchte ich vielleicht ein bisschen tiefer, ja, und nach und nach reift das nach, dieser Parasympathikus, ja, es gibt ja im Internet und bei YouTube und so weiter inzwischen sehr viele auch Empfehlungen für Techniken, die man machen kann, Stichwort Parasympathikus-Stimulation oder Vagusstimulation. Das ist so ein Hype gerade. Kennen die nicht alle, manche habe ich ausprobiert. Ich kenne auch ein paar, die gut funktionieren, die empfehle ich dann auch. Grundsätzlich kann man sagen, Traumatherapie bedeutet immer erstmal Koregulation und wenn ich das kann, bedeutet es Selbstregulation. Und das ist so ganz pauschal gesprochen der Weg, den man dann geht mit dem Therapeuten. Und das ist das Problem der klassischen Psychotherapie, die ich ja jahrelang selbst gemacht habe, weil ich nicht wusste, dass es was Besseres gibt. Ja, da wird also ganz viel Wert auf Erinnerungen gelegt, da wird ganz viel in der Vergangenheit rumgewühlt, ja, was war denn damals und so. Das heißt, da wird sehr viel vergangenheitsorientiert gearbeitet. Es wird Gefühlen und Emotionen sehr viel Raum gegeben und letztendlich, man nennt das Top-Down-Regulation, übt man sozusagen Verhaltensweisen mit dem Patienten ein. Nächstes Mal, wenn du an der Supermarktkasse stehst und eine Panikattacke kriegst, ja, dann machst du das und das. Ja. Das ist Top-Down-Regulation. Das heißt, das ist vom Verstand aus geregelt. Da muss ich also dran denken, okay, bei Rewe an der Kasse, nächstes Mal, wenn mein Puls höher geht und wenn ich Schweißausbrüche kriege, dann halte ich das aus, weil ich weiß, ich bin gleich durch und dann sitze ich im Auto und dann kann ich weinen und zittern und machen, was ich will, aber jetzt halte ich das aus. Ja, das ist Verhaltenstherapie. Ja, wie wenn ich so einen Hund abrichte. Ja. Und das, was ich mache, ist, das nennt man Bottom-up-Regulation. Das heißt, ich fange sozusagen in ganz kleinen Schritten ab, sozusagen ganz basal an. Ja. Das heißt, ich fange an zu spüren, wann bin ich denn bei mir oder wann bin ich mehr beim anderen? Ja. Wann oder was passiert denn da auf körperlicher Ebene, wenn da so eine Panikattacke kommt? Ganz konkret körperlich. Ja. Anstatt zu sagen, ich habe eine Panikattacke, ich muss das aushalten, das geht vorbei, sage ich, ganz konkret, was passiert jetzt gerade? Ich habe einen hohen Puls. Okay, ich habe einen hohen Puls. Habe ich beim Sport auch. Okay, ich habe gerade schwitzige Hände. Habe ich beim Sport auch. Oder ja, was auch immer. Ja, das heißt, ich fange an, erstmal sozusagen bei mir selbst anzukommen. Ja, und das ist der große Unterschied zwischen der klassischen Verhaltenstherapie oder auch Tiefenpsychologie, die macht das teilweise, wenn es um Trauma geht, ähnlich, und eben der körperorientierten Therapie, wo ich sage, was ist ganz konkret jetzt in diesem Augenblick, jetzt gerade, ja, hier an der Supermarktkasse, was kann ich jetzt tun, dass es mir besser geht? Ja, nicht dieses Aushalten, sondern was mache ich jetzt in diesem Moment? Ich spüre den Boden, lege meine Hand hier oben hin, ich atme lange ein und ich atme noch länger aus. Ja, ich lebe jetzt damit, dass die Leute hinter mir vielleicht genervt sind, weil es gerade nicht weitergeht. Ja. Das heißt, ich fange wirklich an, ganz konkret mich selbst zu regulieren. Und das trainiere ich mit den Leuten.
Das ist sehr schön. Bei mir kommen gerade so alte Erinnerungen hoch. Ich habe mit, ich weiß nicht, 20 war ich etwa, mal so eine Verhaltenstherapie gemacht, von der du gerade gesprochen hast, weil ich damals massive Angstzustände und Panikattacken hatte. Und ich bin im Zuge dieser Verhaltenstherapie nach Ibiza geflogen mit dem Rad im Gepäck. Wenn du das überstanden hast, dann speichert das in deinem Nervensystem ab. Dir kann nichts passieren, weil das war so mein Worst-Case-Szenario. Ich
Stimmt
alleine
einfach
im
nicht.
Flugzeug komme auf einer Insel an, kenne niemanden, hab niemanden und ich bin tausend Tode gestorben bei diesem
Das stimmt
Flug.
einfach nicht.
Ja, weiß ich,
Stimmt einfach nicht.
es war furchtbar.
Ja.
Und es ging mir danach auch so extrem schlecht, dass ich die Therapie dann auch abgebrochen habe.
Ja,
Aber
vernünftig.
ja, was, also mit unglaublich schlechten Gefühlen, mit Versagensängsten. Ich hatte das Gefühl, ja, nicht mal das schaffe ich jetzt mehr. Ja, ich kann nicht mal
Genau.
mehr so eine Therapie durchhalten. Das war damals ja unglaublich schlimm für mich. Aber als ich dann Jahre, Jahrzehnte später eben von der HPU erfahren habe, und da dann eben auch gesehen habe, dass diese extremen Stressereignisse die HPU ja immer wieder befeuern und total
Wow.
nach oben treiben. Ja, mit jedem Stressereignis produzieren wir immer mehr von diesem falsch gebauten Hemm. Und das ist ja der Motor für alles, was schiefläuft bei HPUlern. Da ist mir erst so richtig klar geworden, was damals mit dieser seltsamen Therapiemethode eigentlich angerichtet
Das ist ein
wurde.
Verbrechen.
Ja.
Das ist wirklich ein Verbrechen. Und
Ja.
ich mach das Gegenteil. Ich bremse meine Patienten die ganze Zeit. Ja, wenn die sagen, ja, damals, als das und das passiert ist, dann sage ich, stopp, brauchen wir das jetzt? Diese Information, ist die jetzt wichtig? Ja, möchten Sie das im Detail erzählen? Dann sagen die, ja, aber müssen Sie das nicht wissen? Nee, muss ich nicht wissen. Ich weiß, dass Sie ein Trauma haben. Das ist offensichtlich. Ich muss nicht wissen, was der Onkel in welchem Alter mit Ihnen gemacht hat im Detail. Das brauche ich nicht. Ja? Und dann sind die oft erleichtert und glauben das noch nicht so ganz, weil es heißt ja immer, ich muss quasi durch das Trauma nochmal durchgehen. Ich muss das Trauma nochmal als der Erwachsene, der ich heute bin, nochmal durchleben. Ja, das ist Quatsch. Ja, ich mache genau das Gegenteil. Ich bewahre denjenigen davor, sich immer wieder neu zu traumatisieren. Ja, es steht mir auch gar nicht zu entscheiden für den Patienten, dass ich für ihn entscheide, dass er da jetzt nochmal durch muss. Weil jedes Mal, wenn ich die Erinnerung daran wachrufe, ja, wenn du jetzt an deinen Flug nach Ibiza denkst, ja, da kommen sofort Gefühle hoch. Ja, das steht mir doch gar nicht zu entscheiden, für dich zu entscheiden, dass du da jetzt nochmal durch musst. Ja, das heißt, ich frage dann, Sonja, musst du das jetzt wirklich erzählen mit Ibiza? Brauchen wir diese Information? Nee, wahrscheinlich nicht. Dann lassen wir das einfach, ja? Was brauchen wir denn stattdessen, ja? Genau. Und ich bin also überhaupt kein Freund davon, immer wieder ins alte Trauma reinzugehen. Ja, es bringt ja auch nichts, ja? Und es gibt Leute, die sagen, wir müssen die alten Wunden aufreißen und wir müssen das nochmal komplett durchgehen. Nee, wir müssen das gar nicht durchgehen, ja? Wir können die Wunden auch richtig verheilen lassen und die Krusten einfach so lassen, wie sie sind. Ja? Da kann trotzdem eine Heilung stattfinden. Und das, was du sagst mit diesem Versagensgefühl, das ist auch etwas, was ich ganz oft bei Patienten, also von Patienten höre, die dann zu mir kommen, die sagen, ich bin ganz schlechter Patient, ich habe schon drei Therapien abgebrochen oder drei Therapien sind schon ausgelaufen und es hat nicht wirklich was gebracht. Ich glaube, ich bin ungeeignet, ich nehme jetzt einen anderen den Therapieplatz weg oder so. Ja. Und dieses Gefühl, was beim Patienten zurückbleibt, ist, ich habe versagt. Ja.
Absolut, ja.
Dabei ist einfach vom Konzept her gar kein Erfolg möglich. Es geht gar nicht. Ja? Weil die Basis nicht gelernt werden kann in dieser Therapie. Und die Basis ist Selbstregulation. Selbstregulation geht nur durch Koregulation. Und Koregulation geht nur, wenn ich einen Therapeuten habe, der bereit ist, sich als Mensch zur Verfügung zu stellen. Der also so mit seinem ganzen Wesen, mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Persönlichkeit sich so zeigt, wie er ist, der authentisch ist, der echt ist, mit echten Gefühlen. Ja? Das heißt, ich als der ich bin, mit meinen Macken, die ich auch habe, und mit meinen Schwierigkeiten, die ich auch habe, ich bin einfach als Mensch da für denjenigen, ja, und derjenige kann sich gesehen fühlen, der kann sich gefühlt fühlen, ja. Und das, was in der Therapie oft noch so als Standard sozusagen gelehrt wird, das habe ich auch noch gelernt, du musst für den Patienten wie eine weiße Wand sein, du bleibst in deiner Therapeutenrolle und der Patient kann alles auf dich projizieren, was seiner Entwicklung dienlich ist. Ja, das heißt, der Patient, der hat gar keine Begegnung. Da ist ja gar kein Mensch als Gegenüber, mit dem er diese Regulation lernen kann, dieses sich einstimmen aufeinander. Das kann er ja gar nicht lernen, weil ich bin ja in meiner Rolle. Ja, dann ist die Zeit rum, dann sage ich so schön Dank. Ja, vielleicht sage ich noch Danke für Ihr Vertrauen oder so. Ja, und dann sind die weg und fühlen sich genauso allein wie vorher. Ja, das heißt, ich muss so viel Mut aufbringen, als Therapeut mich als Mensch zu zeigen. Und da scheitert es leider bei ganz, ganz vielen.
Ist vielleicht auch ein Stück weit Eigenschutz, ich weiß es nicht, nur eine Vermutung.
Das ist auch ein Stück weit okay. Ja, ich denke, da muss jeder für sich rausfinden, wie weiter gehen möchte. Man muss ja auch nicht von seiner Familie erzählen und von seinen Hobbys. Das meine ich nicht. Ja, aber dass man sich erlaubt, wirklich echt zu sein und auch vielleicht, wie du es ja gerade gesagt hast, ja, ich habe damals das und das erlebt, als ich nach Ibiza fliegen musste. Ja, kann ich vielleicht erzählen, ja, damals, als bei mir die HPU festgestellt wurde, da ging es mir so und so und jetzt geht es mir aber so und so. Ja, warum soll ich denn das alles hinterm Berg halten und mich sozusagen verstellen, damit ich in der Rolle bleibe? Ja. Ist für den Patienten eigentlich wieder die Bestätigung, am Ende bin ich sowieso alleine.
Ja, hast du völlig recht. Als ich damals auf Ibiza gelandet bin, da sollte ich meinen Therapeuten anrufen und mich freuen. Ich habe ihn angerufen, aber ich habe mich überhaupt nicht gefreut.
Du warst fix und fertig, ja?
Ja, fix und fertig einfach und habe die ganze Zeit überlegt, wie komme ich hier wieder weg? Jetzt muss ich das ja auch noch mal retour machen. Ja, also, naja, lassen wir das. David, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Also ich hatte bis März diesen Jahres, also 2024, hatte ich eine Praxis mit Kassenzulassung hier im Ruhrgebiet. Die habe ich jetzt aufgegeben, weil ich sehr viel unterwegs bin und arbeite jetzt per Video als Selbstzahlerleistung, was auch gut funktioniert, erstaunlich gut. Es gibt sogar Fälle, wo man so ein bisschen ich sag mal, mit Abstand sagen kann, es war sogar ganz gut, dass es per Video läuft, weil die Leute sich oft sehr schnell darauf einlassen können. Also man ist sozusagen in seinen sicheren vier Wänden. Es gibt aber auch Leute, da hatte ich jetzt einen Fall, die sagen, ich brauche dieses direkte Gegenüber. Ich brauche jemanden, der mit mir sozusagen in einem Raum sitzt. Ja, ich muss denjenigen richtig fühlen können, sonst fühle ich mich alleine. Ja. Heißt, man muss so ein bisschen gucken, passt das per Video oder nicht? Oft passt es, hat auch andere Vorteile. Ja, ich bin zeitlich flexibler, ich bin örtlich flexibler und es wird auch nicht dokumentiert offiziell. Das heißt, wenn ich eine Verbeamtung anstrebe oder irgendeine Versicherung noch abschließen möchte irgendwann mal, es ist offiziell keine Diagnose irgendwo dokumentiert. Das hat also auch diese Nebenaspekte und dann guckt man eben, funktioniert das oder nicht? Ja, so ein Erstgespräch kriege ich meistens ganz gut hin, auch zeitlich relativ kurzfristig dann einzurichten und dann guckt man eben grundsätzlich, ist das ein Konzept, was funktionieren kann und dann macht man so von Mal zu Mal also Termine und guckt eben, wie weit man zusammen gehen kann und möchte. Manchmal ist es auch eine finanzielle Frage, was jemand sich erlauben kann und ich habe festgestellt, dass oft in den ersten ein, zwei Therapiesitzungen oder Terminen ganz, ganz viel schon passiert, was dann oft für ganz lange Zeit ausreicht, um sozusagen so einen Anstoß zu geben. Kauf dir mal dieses Buch oder mach erstmal die und die Tests und Untersuchungen, ja, oder keine Ahnung was, gehen wir in die und die Klinik, die ist vielleicht gerade die richtige. Ja, das heißt, in diesen ersten ein, zwei Sitzungen passiert oft schon so viel, dass derjenige oft erstmal für ein halbes Jahr oder für ein Jahr beschäftigt ist und auch wirklich weitergekommen ist. Insofern, diese Idee, ich mache jetzt einen Termin und dann habe ich einmal in der Woche sozusagen meine Sitzung, das mache ich gar nicht mehr. Das braucht man oft überhaupt nicht. Und das kann ich auch sagen, im Vergleich zu der Art von Therapie, wie ich sie früher gemacht habe, ja, klassische Verhaltenstherapie, passiert in wenigen Sitzungen viel, viel, viel mehr als teilweise über Jahre mit der klassischen Therapie. Das werden jetzt viele Kollegen, die das vielleicht hören, nicht gerne hören, aber ich kann das wirklich sagen. Ich habe teilweise in 5 Sitzungen mehr geschafft als vorher in 2, 3 Jahren. Ja, weil einfach sofort auf Nervensystemebene spürbar was passiert und nicht erst sozusagen der Kopf alles verstehen muss. Ja, und dann ist die Frage, wie kriege ich es vom Kopf in den Körper? Ja, das habe ich ganz oft gehört. Ich habe das alles verstanden, ich habe das alles durchschaut, ich kenne alle Zusammenhänge, aber wie kriege ich es umgesetzt? Wie kriege ich es jetzt wirklich gespürt im Alltag umgesetzt? Und das ist der Unterschied.
Kann ich bestätigen. Ich hatte damals das Gefühl, ich bin Angstexpertin gewesen. Ich wusste alles über Angst. Aber wenn sie dann kam, dann wusste ich nicht, wie kann ich den Schalter jetzt umlegen? Wie kann ich jetzt vermeiden, dass die Panikattacke wirklich über mich drüber schwappt? Das war immer so, ja, jetzt kommt Stufe hier, Stufe da, das kenne ich alles, weiß ich alles, aber ich kann es eben nicht stoppen.
Genau, ja. Übrigens, ich hatte, als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, hatte ich zufällig den Flyer von euch, von deinem Shop, hatte ich auf dem Schreibtisch liegen und dann habe ich gesehen, spüre das Leben und dich. Ja, das ist sozusagen, ja. Und dann dachte ich, das ist perfekt sozusagen als Stichwort, was heißt Traumatherapie? Traumatherapie heißt, ich lerne mich spüren und ich lerne das Leben spüren. Und das ist genau das, was passiert, wenn ich eine erfolgreiche Therapie mache. Ja, ich fange an, mehr zu spüren. Ja. Bin nicht mehr so im Kopf, sondern ich erlebe mein Leben. Ja, ich bin weniger quasi im Drama der Vergangenheit, ich bin weniger in den Ängsten der Zukunft, sondern ich bin wirklich im Hier und Jetzt. Und das ist so spannenderweise dann eben das Motto von deinem Shop, ja. Also spüre das Leben und dich. Ja, das ist eigentlich letztendlich auch eben der Kern einer erfolgreichen Traumatherapie. Fand ich ganz wichtig, dass das
jetzt genau, so ist. Genau, also ich denke, es gibt Einfach unglaublich viele Überschneidungspunkte zwischen HPU-Therapie und Traumatherapie. Und als wir an diesem Spruch gefeilt haben, da war eigentlich relativ schnell klar, das ist genau das, was ich jahrelang vermisst habe, mich zu spüren, das Leben zu spüren. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen HPUlern so. Deshalb ist dieser Spruch eben in
Ja,
den Shop
das
gekommen. Und ich
ist
sage, ich brauche
super.
kein Wohlbefinden oder sonst irgendwie abgegriffene Worte. Es ist dieses Spüren, was einfach nicht mehr da ist.
Genau.
Ja.
Ja, genau. Und das könnte wirklich jetzt auch so stellvertretend auf der Homepage eines Traumatherapeuten stehen. Ja, wirklich spüre dich und spüre das Leben und spüre dich. Ja, das ist letztendlich das Ziel. Und nochmal vielleicht fürs Verständnis: jedes Gefühl, jede Emotion hat eine körperliche Entsprechung. Und wenn ich als Kind in einem hohen Stresslevel leben musste, dann hatte ich ja nicht viele Möglichkeiten. Ich konnte nicht fliehen, ich konnte nicht entscheiden, ich wehre mich jetzt und ich suche mir jetzt ein anderes Elternhaus. Das heißt, ich konnte mich eigentlich nur abspalten, ja, also sozusagen die Gefühle abspalten, den Körper abspalten, weil es unerträglich war, diesen Schmerz und diese Enttäuschung auch immer wieder aufs Neue zu spüren. Das heißt, die Traumapatienten haben letztendlich ihren Körper ein Stück weit abgespalten, ja, und damit auch ihre Gefühle. Und das ist eben auch was in der Therapie passiert. Ich fange wieder an, meinen Körper zu beziehen. Also sozusagen, ich ziehe da wieder ein in dem Körper. Ich freunde mich wieder mit dem Körper an. Ja, ich nehme wieder Kontakt mit meinem Körper auf und damit letztendlich auch mit meinen Emotionen. Und das ist genau dieser Prozess, was eben passiert, wenn ich anfange, mit meinem Körper in Kontakt zu kommen, diese Dissoziation nennt man das, also diese Abspaltung zu reduzieren. Das ist übrigens was ich ganz oft bei Patienten beobachte, die dann neu in die Therapie kommen. Die sind teilweise dauerdissoziiert. Die sind überhaupt nicht da, die sind irgendwo anders, ja. Oder dissoziieren zwischendrin immer wieder bei bestimmten Themen. Ja, und das heißt, ich höre auf zu dissoziieren, ich komme mehr im Hier und Jetzt an. Ich fange an, sozusagen mich zu erden, in meinem Körper anzukommen und bin teilweise zum ersten Mal in meinem Leben richtig hier und jetzt anwesend. Ja, und das ist letztendlich auch so sowas, was dann auch dem Umfeld auffällt, wenn jemand eine erfolgreiche Therapie macht. Du bist irgendwie präsenter, du hast eine andere Ausstrahlung, du wirkst irgendwie mehr anwesend. Ja, ich kann dich besser erleben, so als Gegenüber. Und ja, letztendlich geht es eben auch darum, sozusagen diese Verkörperung stattfinden zu lassen, die einfach ausgeblieben ist teilweise oder ganz oft sogar ausgeblieben ist im Säuglingsalter. Einfach aus der Not heraus, also aus Strategie, Schutzstrategie heraus. Ja.
Ich möchte da gerne noch mal einen Gedanken mit dir teilen. Ich habe es erst so aufgefasst, dass quasi bei einem Entwicklungstrauma Eltern sich falsch verhalten. Jetzt habe ich den Gedanken, wenn ich als Kind schon eine HPU habe, wovon wir ja ausgehen, ja, dass das einfach genetisch bedingt schon relativ früh ausgeprägt sein kann, ist es ja eigentlich für meine Eltern unmöglich, meine Bedürfnisse so zu befriedigen, dass es mir gut geht, denn
Absolut.
ja, also genau,
Würde ich
deshalb,
genauso bestätigen, ja. Und
ja.
da ist der Fehler sozusagen nur, dass sie nicht wussten, dass es eine HPU gibt und ja, versäumt haben, danach zu suchen, was die Ursache ist. Meine Mutter hat mich auch zu zig Ärzten geschleppt und alle möglichen Sachen ausprobiert, aber es hat halt keiner was rausgefunden. Und ich habe es ja selbst im Medizinstudium nicht gelernt, dass es eine HPU gibt. Ja, ich war Facharzt für Allgemeinmedizin, ich war Diabetologe. Ja, ich habe also schon einiges hinter mir. Ich habe in der Klinik gearbeitet, ich habe da nie was von gehört. Ja, ich habe immer nur gesucht, wo ist mein Problem? Okay, Gluten ist ein Problem, aber ich habe keine Zöliakie. Histamin ist ein Problem, aber die Diaminoxidase ist irgendwie auch nicht so krass auffällig. Ja, aber was ist es denn jetzt? Ja, und das ist das, was man dann, wenn man den Eltern was vorwerfen will, kann man ihnen das vorwerfen, dass sie nicht hartnäckig genug gesucht haben, und dann irgendwann auf das Thema HPU gekommen sind. Aber grundsätzlich gebe ich dir völlig recht. Also es geht nicht immer darum, dass die Eltern was falsch machen, sondern es kann auch ein Trauma stattfinden, ohne dass die Eltern was dafür können. Dass genetisch bedingt etwas im Argen ist, was man halt behandeln müsste.
Also ich glaube, HPU ist erst so seit dem Jahr 2000 etwa überhaupt ein Thema. Als ich meine Thematiken hatte in den 80er Jahren, so da hätten die gar nicht darauf kommen können, weil es schlichtweg einfach, ja, es gab so ein paar einzelne Studien irgendwie aus den 60ern, aber da hätte man schon sehr wissenschaftlich bewandert sein müssen, um ohne Internet in den 80er Jahren an solche Studien ranzukommen. Also war quasi unmöglich.
Ja.
Einen Gedanken würde ich noch gern mit dir teilen, und zwar, Wir haben ja eigentlich bei nahezu allen HPUlern immer wieder dieses Phänomen, ich fühle mich ganz schlecht. Ich fühle mich so schlecht, dass ich meinen Alltag nicht mehr bewältigen kann. Ich gehe hilfesuchend irgendwo hin, meistens zu einem Arzt und höre dann, nein, da ist nichts. Inwiefern kann das ein Trauma fördern oder spielt es da auch mit rein, dieses sich über ganz viele Jahre nicht ernst genommen fühlen, nicht verstanden fühlen,
Ja.
immer wieder hören, dass das muss psychisch bedingt sein, ist ja auch so ein ganz klassischer Spruch.
Also wir haben ja das Konzept der Glaubenssätze, das kennt, glaube ich, jeder. Ja, das ist auch in den klassischen Therapien oft ein Thema, dass man Glaubenssätze identifiziert und dann daran arbeitet. Das mache ich auch, ist aber nur ein kleiner Teil bei mir. Bei anderen ist es quasi die Therapie schlechthin. Bei mir ist es eher so ein Aspekt nur. Aber es auch, hat eben auch seine Berechtigung. Und das heißt, es geht ums Selbstbild, es geht ums Weltbild, es geht sozusagen darum, was halte ich von mir, was habe ich für einen Wert und so weiter, Selbstwert. Und wenn ich immer wieder die Bestätigung kriege, dieses Glaubenssatzes, am Ende bin ich sowieso allein, am Ende bin ich sowieso auf mich allein gestellt, am Ende muss ich sowieso alleine irgendwie hinkriegen. Ich hab niemanden, auf den ich mich verlassen kann, auf den ich mich stützen kann, dem ich vertrauen kann. Ja? Und wenn ich das immer wieder bestätigt kriege, ja, dann verfestigt sich das. Ja, und solche Begegnungen habe ich ja auch zigfach gehabt. Ja? Da war ich war stationär, war ich privat versichert, hatte so eine Zusatzversicherung. Und war dann in einer Klinik in Halle, wo die waren spezialisiert auf Muskelerkrankungen. Und dann war die Chefarztvisite und es war ein sehr altes Gebäude und die Türen waren entsprechend dünn. Ja, und ich habe also jedes Wort gehört, was vor der Tür über mich gesprochen wurde. Ja, und also das ist unfassbar, ja, was man da also über den Patienten sagt. Teilweise wird es auch verschlüsselt im Patientenzimmer gesagt. Das verstehe ich natürlich, weil ich diese verschlüsselten Sprachen also oft genug gehört habe, ja, als Arzt kenne ich das, aber viele Patienten wissen halt nicht, was dann gemeint ist, wenn die dann von der supranasalen Oligosynapsie sprechen, ja, das heißt, der ist nicht ganz dicht, ja, weil der hat da oben irgendwie paar Gehirnzellen zu wenig, ja. Also ich habe also quasi durch die Tür gehört, dass man mir unterstellt hat, ich würde mir das alles einbilden. Ja, und dann sprach man von selbstbeobachtendem Patienten. Ich würde mich also zu stark mit meinen Symptomen beschäftigen und deshalb wäre ich krank. Und wenn ich mich einfach auf andere Dinge konzentrieren würde, dann würde es mir gut gehen. Tatsache ist, ich hatte einfach keine Kraft. Ja, und ich habe die Vermutung gehabt, dass ich eine Muskelkrankheit habe und habe eine Muskelbiopsie nehmen lassen und so weiter, weil ich einfach nicht körperlich nicht leistungsfähig war. Ja, und man unterstellte mir dann quasi, aber ohne dass man es mir gesagt hat, sondern nur vor der Tür, ja, der ist einfach nur zu sehr mit sich selbst beschäftigt und der soll sich mal mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Ja. Und dann kam man natürlich zur Visite ins Zimmer und dann sagt man, ja, wir haben leider nichts finden können und wir haben hier ein paar Auffälligkeiten, Sie haben eine Polyneuropathie, die wir nicht einstufen können, aber ich glaube, damit müssen Sie leben und vielleicht ist es die Borreliose, die Sie haben, wir wissen es nicht genau, aber vor der Tür weiß ich halt, was man gesagt hat, ja, so nach dem Motto, der ist nicht ganz dicht. Ja, und das ist halt das, was ganz, ganz viele eben auch berichten, wie du ja auch schon sagst, dass sie sich einfach nicht ernst genommen fühlen, ja. Und es ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten. Ja, ich beschäftige mich ja auch lieber mit anderen Themen, als dass ich irgendwo in der Klinik bin und mich da
Absolut.
untersuchen lasse. Ja, aber es wird dann unterstellt, man hätte einfach nichts Besseres zu tun und wäre irgendwie halt irgendwie jetzt aus Langeweile, jetzt macht man so ein Klinikhopping oder so. Furchtbar.
Ja, es ist unglaublich, ja. Ja, ich glaube, da könnten wir ein Buch drüber schreiben oder einen Film drüber drehen.
Ja.
Das ist unglaublich, auch wenn das Stichwort immer in der Facebook-Gruppe fällt, was da für haarsträubende Geschichten erzählt werden. Also ich glaube, nahezu jeder mit
Ja.
einer HPU hat irgend so eine Geschichte im Gepäck. Und
Ja.
ja, deshalb glaube ich, lohnt es sich zu kämpfen, dass die HPU endlich anerkannt wird. Und ich freue mich wirklich von Herzen riesig, dass Menschen wie du mit einer medizinischen Ausbildung hier mit an der Front sind und sich dafür einsetzen, dass HPUler gesehen und gehört werden. Das ist einfach extrem wichtig. Ich denke, da kannst du als Arzt ganz besonders nochmal ja, was ausrichten, weil deine Stimme mutmaßlich einfach mehr zählt, als wenn ich mal jemand ohne medizinische Ausbildung sich dafür stark macht.
Ja, kann man nur hoffen. Ich weiß es nicht, ob ich da so optimistisch sein kann. Ich hoffe, dass ich es noch erleben darf. Aber ja, es ist fatal, was sowohl im psychischen als auch im körperlichen Bereich letztendlich ja, übersehen wird, wenn man die HPU ausblendet. Ich bin
Ja.
überzeugt, dass ein ganz hoher Prozent, ich weiß nicht in wie viel Prozent, aber ein ganz wesentlicher Anteil von körperlichen und psychischen Beschwerden letztendlich als eine HPU, zumindest als Mitursache hat. Ja,
Ja.
und wie gesagt, vielleicht habe ich da ein verzerrtes Bild, aber die meisten, die sich bei mir melden, die dann den Test machen, die meisten sind dann positiv, ohne dass sie es wussten. Ja, und wenn die nicht bei mir gelandet wären, würden sie vielleicht noch weitere 20 Jahre lang von irgendwelchen Ärzten zu hören kriegen, dass man nicht weiß, was sie haben und dass sie sich nicht so anstellen sollen.
Ja, absolut.
Ja.
David, ganz, ganz lieben Dank für dieses super spannende Interview. Wir verlinken dein Buch und zu deiner Webseite. Genau. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass du hier warst. Und ich freue mich auch, dass du die Ausbildung bei uns machst.
Ich freue
Und
mich auch.
ja.
Dankeschön. Danke für die Einladung und ja, allen, die dazugehört haben, zugeschaut haben, alles Gute.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge war hilfreich für dich. Wenn du noch nicht weißt, ob du von der HPU betroffen bist, dann geh am besten erstmal auf hpunu.de/hpu-fragebogen und fülle dort den kostenlosen Fragebogen aus. Wenn du schon weißt, du hast eine HPU und möchtest dich jetzt intensiv um die HPU kümmern, dann geh auf hpunu.de/therapie und hol dir dort weitere Infos zu deiner HPU-Therapie.